Okay. Was habt ihr in der letzten Woche zum ersten Mal gemacht? Also so, als erstes Mal.
Ja. Ich fasse es auch mit dem Downer. Bei mir ist ein Downer einfach während dem Arbeiten das erste Mal gerannt. Und sonst ist es immer so, während dem Arbeiten kann ich mich so voll abschalten. Und dann ist es wirklich die letzte Woche ist es irgendwie nicht gegangen. Ich habe es vorhin schon erzählt mit dem Kaffee. Und dann bin ich einfach so am Hyperen gewesen, dass ich im vollen, in der vollen Bar einfach so erklärt bin und musste sagen, so, ich muss im Fall jetzt schnell raus. Dann bin ich davon gelaufen.
Dann hast du auch gerannt.
Ja, es ist einfach so ein bisschen geschnüffelt und das Gerennen dann weggeschnüffelt, wie man das so kann.
Ja.
Ich das kann. Mhm. Ich das kann, ich glaube schon. Und dann bin ich wieder weiterarbeiten. Aber das ist mir wirklich noch nie passiert. Aber nicht in dieser Bar. Vorher schon.
In dieser Bar.
In dieser Bar, ja. Ja. Genau. Ach,
ja. Gut Zeichen eigentlich für die Bar.
Ja, definitiv.
Ja. Schlechtes Zeichen für deine Lernphase, psychisch massiv.
Aber, ja. Aber, good news, ich arbeite jetzt noch ein, zwei Wochen im Gastro und erst so mal wieder.
Hast du gekündigt?
Mhm. Ja. Schon lange.
Okay. Also reden wir dann auch noch weiter darüber.
Das können wir
genau. Also, du?
Ich habe mir das erste Mal ein Fieberthermometer gekauft.
Mm. Ja. Das finde ich so erwachsen. Ja, alles. Ja.
Wahnsinnig erwachsen, ja. Gell?
Ja. Bist du krank gewesen, denn?
Nein, ich gehe eben auf Südamerika. Und dort muss man eins dabei haben, um zu wissen, ob man plötzlich Malaria hat oder nicht. Ja. Also falls man jetzt in einem Nationalpark wäre, auf wo Mücken gestochen werden, dann habe ich mir wie noch eins müssen posten. Voll.
Ah, okay, spannend. Ich weiß noch, wo ich das gemacht habe, Fieberthermometer kaufen. Das war ganz, ganz anfangs Pandemie, wo irgendwie jemand so ein bisschen krank war. Und dann muss man so halb mit Corona. Und dann habe ich das Fieberthermometer gekauft. Ja, aber ich brauche das wahrscheinlich nie. Nee. Weil ist mir egal, ob ich Fieber habe oder nicht. Ja, genau. Ja.
Meine Eltern haben immer gesagt, man merkt ja, wenn man krank ist, muss man nicht noch messen.
Ja, genau. ich habe die letzte Woche, wo, ja, heute ist Montag, wo wir aufnehmen, können wir nicht sagen, diese Woche. Letzte Woche zum ersten Mal bin ich über eine Schanze gekommen mit der Ski. Und so mehrere Mal, so bewusst immer wieder über die Schanze gekommen zum Üben.
Ja, cool.
Ja, 25 Jahre Überwindung gebraucht.
Das glaube ich.
Ja, nein. Weißt du, eigentlich, ich fahre sehr viel Ski, sehr gern. Aber ich bin dem, wie meine Familie und meine Eltern nicht, niemand sonst irgendwie. Man verpasst auch nicht. Nein, das stimmt nicht. Wenn man gerne Ski fahren will, gehört es auch dazu, aber es macht schon Spass.
Ja, ich glaube, Spass macht schon, aber also ich habe immer wieder Kack mit der Hose, wenn ich so auf eine Schanze zufahre. Ich verstehe es im Fall voll.
Ja, ich bin auch extrem langsam. Es fühlt sich nachher immer so extrem hoch an und dann machen wir so ein Video nachher so. Well.
Ja.
Genau. Gut. Willkommen bei Irrsinnig mit der Gina und der Ricarda. Gina, lachst du immer?
Nein, überhaupt nicht. Mir geht so recht oft recht schlecht.
Willst du darüber reden?
Mit dir immer gerne.
Und heute?
Der Eva.
Genau, willkommen Eva. Ich habe vorher erst gecheckt, dass wir uns kennen. Finde ich wirklich, finde ich es höllenschön. Ja, es hat mich richtig gefreut, als ich da gefunden habe. Ah ja, wir kennen uns, wow.
Drick und ich haben sich gerade so gesagt, sie sind so sympathisch, sie sind so super still.
Ja, wirklich. Ja, Maya, du hast ein bisschen deine Geschichte erzählt mit einer Sprachnachricht. Und schon jemand hat das einfach mal gemacht und die hat auch so eine schöne Stimme genommen. Und ich habe gehört und gefunden, so, wow, wieder jemand mit so einer schönen Stimme. Oh. Macht eine Hölle Spass.
Oh, das freut mich natürlich mega zu hören.
Ja, willst du ein bisschen sagen?
Ja, also so mein grösster Berührungspunkt mit Mental Health, vielleicht auch das, was mich heute hier herbringt, ist sicher, dass ich eine Essstörung hatte. Ja, das war zuerst so ein bisschen Anorexie, also so Magersucht, möglichst dünn, möglichst wenig. Und dann ist das irgendwie so ein bisschen über die möglichst gesund essen oder sich einfach viel Regeln zum Essen setzen, die aber nicht mehr unbedingt das Ziel muss sein, möglichst dünn zu sein. Ja, darum können wir vielleicht heute sagen, also, wenn jemand zulässt, der manchmal Mühe hat mit Essen oder Gewicht, vielleicht ist es nicht der beste Podcast zum Hören. Hör irgendeinen anderen tollen Podcast von Irrsinnig, wo sie darüber reden, wie man, was man Gutes machen kann oder sonst irgendetwas. Genau. Und der ist auch noch länger hier zum Hören.
Sehr gut, das ist sehr nett. Machst du selber eine Triggerwarnung? Du bist die erste Person bei uns, die das, ja.
Ja, es liegt mir auch am Herzen. Ich habe vorhin eine Essstörung gehabt, nicht verstanden, wieso es Triggerwarnungen gibt. Und jetzt habe ich plötzlich so den Aha-Moment gehabt. Ja. Genau.
Ich hatte das auch letzte Mal, als wir einen Podcast gemacht haben, bei einem der ersten, die wir gemacht haben, zu Essstörungen.
Ja.
Wo ich dann gemerkt habe, okay, das macht jetzt etwas mit mir.
Schon. Ja, ja. Ja, ich muss sagen, ja, es macht etwas mit mir, aber es tut mich nicht mehr so. Es triggert nicht mehr so, weißt, so die negativen Gedanken. Es triggert mehr ein Mitgefühl. Habe ich aber so ein das Gefühl bei mir jetzt. Weil, also ich habe erst gedacht, ich mache eine Sitzwache in der Psychiatrie und er hat man auch essgestörte Patientinnen, die man muss betreuen. Und dann denke ich wirklich nachher auch so, wow, so eine schlimme Krankheit. Und ich sehe es wirklich so aus einer extrem, also sehr viel Mitgefühl und sehr viel Verständnis, aber so aus einer so fast ein bisschen blöd gesagt, mehr fachliche Perspektive, so Berufsperspektive, wo ich so finde, so, jetzt muss ich wie, halt einfach, ja, nicht behandelte Person bin ich dann nicht, aber so die sitzwachende Person sein. Und dann ist, also ich finde es immer mega schön, wenn, so, wenn ich wie für mich selber kann Verständnis aufbringen kann, das sage ich natürlich denen nie, dass ich, also ich mal eine Erstellung hatte. Aber denke ich nachher wirklich, aber ich bin wirklich, fies gesagt, bin ich aber sehr, also habe ich so das Gefühl, so Ricarda, wow, von all diesen Gedanken, die man an einem Tag haben kann, von all diesen schönen Sachen, die man erleben kann, musst du dir so viele Gedanken machen über die fucking Körper. So. Also weißt du, so, es ist wirklich, es kann so schlimm sein und mach, zum Glück kannst du von dem, ich bin wirklich an mehr so, dass ich auch nachher stolz auf mich und denke so, wow, wirklich, mir so viele Probleme haben. Und das ist so eine schlimme Krankheit, das ist so, ja, so chronisch wird, so.
Mhm.
Ja. True. Ja. Willst du erzählen, wo es so ein bisschen angefangen hat, vielleicht?
Ja, also ich habe das Gefühl, es hat sicher schon ein Moment vor der Essstörung angefangen. Ich bin 7.8. krass relativ fest so gemobbt worden. Und das ist dann zum Glück mal vorbeigegangen, aber für mich ist mega so das Gefühl geblieben, von nicht dazugehören. Und das hat auch, ja, irgendwie schon gar nicht mehr mega damit zu tun, was die Realität ist, sondern es ist mega das Gefühl in einem innen.
Mhm.
Und das hat mich gegen, also ging immer ein bisschen belastet. Im Gimmer immer ist nie mega gut gegangen. Ich habe schon im Gimmer mal so gemerkt, vielleicht sollte ich Therapie. Dann habe ich mal einen schlechten Tag mit viel Alkohol beendet, was auch so semi-gut ist rausgekommen. Genau. Und dann ist irgendwann noch so die Matur gekommen und dann weiss man, muss etwas näher machen. Und ist mega so, was mache ich? Oh Gott, dann muss ich das Leben allein bewältigen. Genau, und on top of that habe ich noch einmal Darmgrippe bekommen. Und es ist relativ häufig, dass Essstörungen so von etwas ausgelöst wird, wo man wie nicht viel isst und mal so in das Abnehmen reinkommt, wie so ein kleiner Kickstart. Und dann habe ich wieder nicht mehr wirklich angefangen zu essen. Mhm. Für relativ lang. Genau.
Hast du viel vor dieser Magen-Darm-Grippe hast du viel Gedanken gemacht über die Körper, dein Essverhalten schon?
Ja, ich habe mir sicher ab und zu Gedanken gemacht. Also, ich habe auch immer wieder so ein bisschen das Gefühl, ich tue, glaube, ein bisschen Frust essen, ich vielleicht ein bisschen viel essen. Ich habe auch zugenommen die Zeit vorher. Ich war verletzt, ich konnte keinen Sport machen. Ich hatte eine Zeit lang mega, mega Mühe mit dem. Und ich war aber eigentlich am Moment, als ich wie eine Magen-Darm-Grippe bekommen habe, mega am Punkt gewesen, als ich an mir gearbeitet habe. So, ich habe mir für ein halbes Jahr, habe ich jeden Tag in den Spiegel geschaut und mir etwas Schönes gesucht, eigentlich mega an dem geschafft und es ist viel besser geworden. Und dann ist aber wie noch die einfachere, gefühlt einfachere Lösung aus dem Ganzen gekommen, nämlich, dass man einfach abnimmt, weil dann muss man ja gar nicht mehr daran arbeiten. Und dann ist das alles ein bisschen down the hill.
Ja.
Genau.
Hast du wirklich so vom einen auf den anderen Tag oder hast du noch so ein bisschen schrittweise?
Ja, also auch nach der Magen-Darm-Grippe wie noch Krämpfe gehabt, wenn ich gegessen habe. Darum habe ich automatisch wenig gegessen und das hat wirklich kickstartet. Am Anfang habe ich einfach so ein bisschen drauf geschaut und das hat funktioniert. Und irgendwann habe ich wie gemerkt, ich nehme nicht mehr so viel ab. Und dann habe ich immer wieder neue Strategien gesucht, wie das ich abnehmen kann. Also am Anfang habe ich einfach mal gemerkt, dass Öl mega viele Kalorien hat, habe ich das mal weggelassen. Dann habe ich gemerkt, da kam mega viel Haar aus, mega blöd, okay, hör auf. und dann habe ich angefangen, es so ein bisschen zu balancen, aber halt wie Kalorien zu zählen und mir auch immer wieder so Ziel gesetzt. Genau, wo wirklich, also ist, ja, es ist viel zu wenig für das, was ich gebraucht habe. Ich habe gleichzeitig auch immer noch geschaut, dass ich Sport mache. Ich habe sicher jeden Tag eine Stunde Yoga gemacht, sicher noch jeden zweiten Tag säckeln und dann sonst noch Sport gemacht. Also wirklich relativ viel. Genau.
Wie hat dein Umfeld reagiert?
also ich habe nicht so viele mega direkte Reaktionen bekommen. Ich habe schon manchmal Kommentare bekommen, so, ah, du machst mega viel Sport, so sehr subtil, wenn ich mal so gesagt habe, ah, komm, heute ist noch ein Dessert, und dann hat jemand so gefunden, hey, das finde ich gut. Und dann hast du so gemerkt, okay, die merken, glaube ich, da ist etwas im Aachen. Ich war aber auch mega erstaunt gewesen, so Leute, die nicht mega nahe sind, ich glaube auch nicht gemerkt, dass ich abnehme, weil es mir mega schlecht geht. Und ich bin von mega vielen Leuten gefragt worden, hey, hast du mir einen Tipp zum Abnehmen? Mhm. Boah, du siehst mega gut aus. Mhm. Was ich wirklich bestätigen kann, ja, nicht gut ausgesehen. Da bin ich sicher auch mega, mega schockiert gewesen. Und was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, ist, dass mich Leute anders behandeln, als ich wirklich plötzlich relativ dünn geworden und fast so ein bisschen gesellschaftlich akzeptierter. Also da bin ich mega schockiert gewesen, weil wenn man ein bisschen überlegt hat, hat man glaube ich schon gemerkt, dass es nicht mega gesund ist. Ja.
Was heisst anders behandeln?
Ich kann es gar nicht mehr so festmachen, aber ich habe das Gefühl gehabt, zum Beispiel so gleichaltrige männliche Menschen haben mich zum Beispiel viel mehr beachtet. Ich habe das Gefühl, ich habe mich auch mehr akzeptiert gefühlt, was sicher auch mit mir selber wie zu tun gehabt hat, dass ich wie meine inneren Stimmen auch mal ein bisschen beruhigen konnte, weil ich habe gesagt, hey, du bist jetzt dünn, du bist jetzt cool. Genau, aber es ist mir dann auch von außen bestätigt worden, dass andere Leute das auch so haben wahrgenommen. Und das hat mich schon...
Hast du einfach, wenn dir jemand in dem Moment ein Kompliment hat gemacht, hast du das dann schon gecheckt, dass das falsch ist?
Ja, es war immer so ein Teil gewesen. Auf eine Art habe ich mich auch mega gefreut, weil es ja wie ein bisschen mein Ziel gewesen, abzunehmen und mega akzeptiert zu werden für das Dünnsein. Und gleichzeitig hat es mich schockiert, ich habe das auch von zum Teil 40-50-jährigen Leuten bekommen, wo ich auch das Gefühl hatte, die sollten ja ein bisschen Lebenserfahrung haben, um das vielleicht auch wissen, dass sie nicht merken, dass etwas schlecht ist, weil das irgendetwas nicht so gut ist, habe ich schon gemerkt.
Aber ja. Das finde ich darum noch beeindruckend. Also dass man es nicht so nur als Kompliment und quasi Bestätigung für das sieht, was man macht.
Es kommt ja immer darauf an, ob du weißt, dass das, was du machst, also dass du, wie sagen wir jetzt, Anorexie hast, dass du ein weißt, dass es eigentlich eine Krankheit, oder wie es eine Krankheit, oder man so in die Richtung so gehen könnte, vielleicht, wenn du so ein bisschen anfängst mit dem. Ja, ich glaube, es kommt schon darauf an, ob man weiss, okay, das, was ich eigentlich habe, ist eine Krankheit und das, was ich eigentlich mache, ist wie krankhaft. Das ist ja ein Kompliment, freut man sich schon, aber du weisst es so ein bisschen so, ja. Also wir haben es auch mega viel gemacht, wo ich abgenommen habe, sind wirklich, also auch im Schwimmen, ich habe Schwimmen viel gemacht, haben mega viele Leute mir Komplimente gegeben. Und dann bist du wirklich so, ah, super. Also es, ja, es bestätigt halt alles, dein ganzes Verhalten. Schon darum, lasst einfach den Leuten ihr Gewicht sein. Merci. Ja. Wirklich. Lasst euch sein. Kein Kommentar, nichts. So, du siehst, du kannst so viele andere Komplimente geben. Mhm. Über Ausstrahlung, über weiss, einfach so, über so viele andere Sachen. Mhm. Ja.
Hast du da wie gewusst, dass du in deiner mega Krankheit drin bist, wo du eine Störung hast?
Ja. Ich glaube schon. Also so Krankheit ist vielleicht das falsche Wort. Jetzt vielleicht den nicht so betitelt, aber ich habe schon gewusst, dass es, also, dass es sozusagen eigentlich pathologisch ist. Mhm. Ja. Es hat auch für mich auch so wie so eine, ja, so eine Lösung zum Problem halt irgendwie.
Ja.
Ja. Demos hat angefangen, bei dir hast du, was du hast, wo ihr selber arbeiten. Was hast du das Gefühl, wieso hast du selber an dir arbeiten? Was hat dein Körperbild beeinflusst?
Ich beantworte die Frage einfach mal so, wie ich sie verstehe. Ja. Also vielleicht zuerst, ich habe mir müssen arbeiten. Oder auch Mensch, so, ich habe mein Körperbild müssen arbeiten.
Genau,
so.
Ja, du hast also gesagt, ja. Du hast dir jeden Tag im Spiegel selber ein Kompliment gegeben. Meine, irgendwo hast du ja am Anfang gefunden, mein Körper ist scheiße. Mhm. Was hast du das Gefühl, so, welche Einflüsse von außen haben das so ein bisschen dir gegeben?
Also ich bin unter anderem dafür gemobbt worden, dass ich dick bin. Also die Gründe dafür sind ja immer noch so ein bisschen andere, aber in dem Alter checkt man das halt nicht. Das ist sicher etwas, wo mir viel an den Kopf gerührt worden ist. Und wo ich auch so das Gefühl hatte, wenn es anders wäre, würde ich vielleicht nicht gemobbt werden. Andererseits oder gleichzeitig wächst man halt in einer Gesellschaft auf, was glaube mega präsent ist. Also ich kenne glaube eigentlich keine weiblich gelesene Person, die nicht irgendwie irgendwann mal struggelt mit ihrem Körper. Weil wir einfach auch das Gefühl haben, wir müssen aussehen wie ein Barbie. Und wenn Heidi Klum ein halbes Zellulitenbückel im Viertel hat, dann gibt es vier Seiten drüber. Also es ist
ja,
so.
Ja.
Ja, genau.
Also es ist auch vom Mobbing her und einfach auch so halt basic Schönheitsideal-Problem, wo ja. die Gesellschaft einem aufdringt. Ja. Willst du eine Frage? Du meinst, du hast vorher eine Frage gehabt.
Nein, ich bin im Moment noch mit meinem Zulassen.
Aha, okay.
Kommen wir schon rein.
Das ist gut, das ist gut. Und dann, wie ist es weitergegangen? Jetzt sind wir so im Gimmer.
Ja, genau. Also das war eben kurz vor der Matur gewesen, und das ist dann immer so etwas schlimmer geworden. Und mega und so, Gewicht technisch und ich habe das Gefühl, einfach so körperliche Symptome, wo irgendwann ist oder mein Mann nicht mehr. Also mir ist jeder Hügel einfach dreimal so hoch vorgekommen. Es war alles mega streng gewesen, und dann musste ich auch immer noch 8 Kilometer am Tag säckeln. Streng. Ist es nach der Matur noch mal schlimmer geworden. Und dann hat es so einen kleinen Wendepunkt gegeben, wo ich in einem Surfcamp bin. Das habe ich schon mega lange geplant gehabt. Ich habe im Nachhinein mal herausgefunden, dass meine Eltern sich überlegt haben, mir wie verbieten zu gehen. Und sie waren nicht sicher gewesen, ob ich dort wie noch aus dem Wasser rauskomme, einfach so krafttechnisch. Und dort bin ich gegangen. Und anscheinend ist es ein Phänomen, dass die Surfcamp zu wenig zu essen gibt. Genau, und das war für die anderen nicht so ein Problem gewesen, aber für mich schon, weil ich habe ja eh schon weniger als keine Reserve hatte. Und im Wasser war es halt auch mega anstrengend. Und dort musste ich zum Teil wirklich Surflektionen abbrechen. Ich war komplett am Ende. Und bin dann auch zu früh heim, weil ich so gemerkt habe, es geht nicht. Ich bin dann mal zu meiner Ärztin, habe noch gemerkt, ich habe Blutarmut und so weiter und so fort. Und dann habe ich dann so angefangen, langsam ein bisschen mehr zu essen. Und um aber auch die Kontrolle zu behalten, weil das ist, also Essstörung nimmt einem mega viel, aber sie gibt einem auch Sachen, sie gibt einem mega viel Kontrolle über das Leben oder eben gefühlte Kontrolle. Habe ich dann so ein bisschen umgeswitcht, eben mehr in das orthorektische, also so das mega gesunde Essen, und habe mir Vorsätze gesetzt. Für mich war das mega so gewesen, viel Protein, weil ich gerne Sport gemacht habe, wollte Muskeln aufbauen und dann, ja, viel Protein, viel Gemüse, kein Kohlenhydrat oder wenig Kohlenhydrat, und habe das dann so ein bisschen umgemodelt auf das.
Ja, noch schnell eine kleine Erklärung, Orthorexie. Genau, ist einfach, also ist wie eine Form, also ist nicht eine Diagnose per se, aber es gibt so wie so off-label die Diagnose, dass man eigentlich, eben, wie du siehst, sich mega, mega bewusst nur ganz, ganz extrem gesund ernährt. Oder halt vor allem Lebensmittel machst du sowieso bei Essstörungen gesund und ungesund unterteilen. Aber halt so das gesellschaftlich akzeptierte Gesunde, nicht nur wenig, aber echt nur gesund. Mhm. Genau. Ja. Genau. Und nachher steht nach dem Surfcamp mehr auf Essen.
Mhm. Genau.
Und bist du dann auch in einer Therapie?
Ja, genau. Also ich habe das, als ich dann eben zu meiner Ärztin bin, habe ich gesagt, ah, ich würde gerne in eine Therapie. Das war ja schon vorher eine Idee von mir. Ich habe so gesagt, hey, ich habe so das Gefühl, dass ich ein paar Sachen im Aachen habe. Ich habe das jetzt von mir aus auch nie gesagt, ich gehe wegen einer Essstörung. Ich habe das auch vehement abgelehnt, was ich so gefunden habe. Ah, ich würde dann abnehmen. So, nein, das ist passiert.
Aber hast du dir selber etwas vorgelogen? Weil du es nicht schon eingestehen, aber hast du schon gewusst?
Ja, ich wollte es mir mega nicht eingestehen. Und für mich war das auch immer so ein zweischinnig Gefahren gewesen, weil auf eine Art weiss man ja, also, man macht sich etwas mega nicht gut. Es ist irgendetwas mega nicht richtig, aber eben, dass sich das Eingestehen geht nicht. Und darum lügt man sich das so ein oberflächlich schön.
Wie war das gewesen, so von der Ärztin so hart zu konfrontiert werden, dass du dann auf einem Wagen stehen musst?
Ja, also meine Ärztin hat es eigentlich noch cool gemacht. Sie hat das einfach wie so ein bisschen hergenommen, hat so gesagt, hey, Therapie, das gebe ich euch sicher, so was ihr sagt, klingt, macht für mich mega Sinn, ich finde Therapie eh mega sinnvoll.
Mhm.
Und eben aufs Gewicht hat sie mich angesprochen und gefragt, ob ich Idee habe, wieso. Dann hat sie einfach gesagt, wir nehmen Blut, wir machen ein Labor, und einfach, dass wir so ein bisschen im Griff können behalten können, stehst du auf einer Waage. Und das finde ich auch im Nachhinein mega coole Lösung, weil ich bin ja wie eine Therapie und es hat dann irgendjemand auch mal schauen und ich habe mit ihr noch Termine gehabt. Und darum bin ich so semi-hart damit konfrontiert worden. Ja. Genau. Ja.
Das finde ich darum aber schon noch so ein schwieriger Moment irgendwie.
Auf die Waage stehen?
Ja. Also gut, wenn irgendwie noch eine andere Person da ist. Finde ich so, wenn man alleine ist, ist das
so. Also ist das seit Jahren nicht auf die Waage?
Ja, ich sehe die Reststörung auch noch, aber zu dem Zeitpunkt bin ich sicher auch jeden Tag auf die Waage gestanden. Darum ist, also ich habe auch gewusst, was auf dieser Waage wird stehen. Ja.
Ja.
Genau.
Gut, das ist ein spannender Punkt. Du bist jeden Tag auf die Waage gestanden. Hast es ganz extrem kontrolliert.
Ja, und also sicher auch immer so meine Grenzen gehabt, was okay ist. Ja. auch am liebsten immer gesehen, wenn das Gewicht halt immer runtergeht, was wie nicht geht, weil manchmal hat man zum Beispiel einfach mehr Wasser und Salz gegessen am Vortag oder ja, einen Zyklus habe ich dann noch nicht gehabt, aber das beeinflusst auch noch. Es gibt einfach ganz viel, was beeinflusst. Genau.
Ja, und irgendwann kannst du einfach nicht mehr abnehmen. Also so.
Ja, mega nicht, mega nicht. Aber selbst dann kannst du eben irgendwie noch sagen, so, okay, jetzt bin ich halt nicht mehr so schwer, aber das ist so meine Grenze und über die gehe ich wie nicht drüber.
Ja.
Und also meine Erfahrung ist, irgendeine Form von Kontrolle findet man immer, wenn man will.
Mhm.
Und für mich war es mega die Lösung. Also, als ich in Therapie war, war das Essen nicht das Thema, das als erstes kam, sondern wir haben mega lange über Sachen geredet, die mich beschäftigen. Sonst, also so, wie kann ich mir ein Umfeld umbauen, wie kann ich mich ein bisschen connected fühlen mit Leuten. Einfach ganz viele so Sachen haben ja frühere Sachen aufgeschafft, die vielleicht in meiner Kindheit nicht mega prickelnd sind gelaufen. Einfach so Zeug. Und dann nach einem halben Jahr habe ich mal so gefunden, so, ja, ich bin immer ein bisschen gestresst. Und meine Therapeutin so, ah, ich habe eine Idee, wieso? Ich so, ja, ich esse eben vielleicht nicht so mega viel. Genau. Und dann ist das mal auf den Tisch gekommen.
Aber das bist du zufrieden mit der Therapeutin?
Ja, mega. Mega.
Gehst du immer noch zur gleichen?
Ja, genau, ich gehe immer noch zur gleichen. Im Moment ist es mehr so alle drei Monate. Wir arbeiten immer noch ein bisschen an Sachen, aber ich glaube, das Ziel ist auch immer so ein bisschen zu schauen, dass es mir wie noch gut geht.
Ja, mehr so ein genau. Check-in.
Ja, genau.
Ja. Das finde ich schön. Ja. Würdest du sagen, deine Essstörung, also du hast es, so wie ich es wahrnehme, beschreibst du es mehr so als Symptom von anderen Konflikten, die du in dir drin hast, ausdreht?
Mhm.
Wann hast du so die geschafft, irgendwie zu overcome? Ich schreibe meine Arbeit in Englisch, ich kann nicht mehr Deutsch. aber ja, ist das wie so, bevor du deine Essstörung hast mit deiner Therapeutin besprochen, hast du das Gefühl, seid ihr dort schon massiv weitergekommen?
Ja, ich habe schon das Gefühl. Also, sie hat mir mega viele so kleine Sachen gesagt, die mir mega geholfen haben. Einfach so, hey, wie führt man ein gutes Gespräch, wo man sich verbunden fühlt.
Mhm.
Ich bin gleichzeitig auch noch in eine neue Community gekommen, wie so zu Bern, was mega schön war. Und habe ganz viele Leute gefunden, die mir gut tun. Ich bin irgendwann schon ausgezogen, gerade so vor Corona, mit zwei super Mitbewohnerinnen, die mir mega, mega gut haben, aber auch mega selbstreflektiert sind. Dann auch beide in Therapie gegangen und wir haben dort mega so unsere unseren Mental Health Space gehabt und uns alle unterstützt. Genau. Ich habe so das Gefühl, dort habe ich die können lernen, ein bisschen damit umzugehen. Ich meine, weg sind sie mega nicht, aber ich glaube, lernen, dass es okay ist, wenn es einem manchmal nicht gut geht. Ja, dass man nicht perfekt ist. Ja.
Und so der grosse Bitz war schon so Unsicherheit gewesen, oder so Ängste, die du wie in dir drinnen hast.
Ja, ich glaube, es ist viel. Es war sicher so ein bisschen Perfektionismus gewesen. Immer so das Gefühl, ich muss noch besser sein und mir ist nie genug. Und das andere war, glaube ich, wirklich, dass ich nicht wirklich glauben konnte, dass andere Leute mich gerne haben. Und mich eben wirklich so das akzeptiert fühlen, habe ich wie nie gehabt. Und ich glaube, dort habe ich in der Therapie einfach auch mega so den Link gemacht, wo ich an Sachen denken kann, weil ich habe immer noch manchmal einfach so das Gefühl, boah, die Leute haben mich alle nicht gerne. Und dann kann ich aber wie rational darüber sagen, hey, mega verständlich, denkst du das jetzt gerade? Es ist wahrscheinlich nicht so, auf das musst du einfach ein bisschen vertrauen. Und einfach so ganz viel so ein bisschen, ja, gesunde Coping-Strategien.
Ja.
Ich glaube, das ist auch ein grosser Teil, dass man wie gesund lernt copen, dass man erst so ein bisschen die Ungesunden auch wieder weglassen kann. Weil wenn man nur die Ungesunden weglässt, dann geht es einem ja auch wieder nicht gut.
Ja.
Hast, du bist genau vor Corona bist ausgezogen. Hat Corona etwas, das ist sicher noch mal spannend zum Wissen, glaube ich, hat Corona irgendeine Auswirkung gehabt auf deine psychische, also auf deine Essstörung, sagen wir so?
Finde ich noch schwierig zu beurteilen, weil ich eben gerade vorher bin ausgezogen. Also für mich ist auch so vor dem Ausziehen schnell mal das Ding, ich muss auf eine Sache abwägen. Also dann habe ich, das war am Anfang, als ich mit meiner Therapeutin
also abwägen, Essen
abwägen, genau. Ja. Also nicht jeden Morgen wissen, dass man genau so und so viel Gramm Haferflöckli isst und so weiter und so fort. Und ich hatte dort halt wie recht hohen sozialen Druck gehabt, weil ich ja wie so gewusst, ich will nicht in die Wege rein, als jemand, der mega Essstörung hat und ist mega im Zentrum. Ja, darum habe ich mich dort immer so ein bisschen kontrolliert gefühlt. Was es aber sicher gemacht hat, ist, man hat halt viel alleine gegessen und darum hat man immer noch kleine Kontrolle gehabt, wo wenn ich vielleicht nicht mehr so offensichtlich kontrollieren wollte, aber immer noch sagen, ist ja genau dann das.
Mhm.
Ja. Aber weil sich so viel geändert hat, finde ich es so schwierig, es so ein bisschen auseinanderzubändeln.
Mhm.
Und was ich aber sicher mega schön gefunden habe, ist, man hat halt Hönne viel Zeit gehabt. Und ich also bei mir hat es mega viel Zeit gebraucht, so all dem Zeug zu arbeiten. Einfach vom Tag. Und da ist es, glaube ich, eigentlich auch mega gut gewesen. Weil das jetzt sicher schwieriger wäre, sich zu nehmen. Ja. Voll.
Das kann ich sehr nachvollziehen. Mhm. Ich bin irgendwie so, also es klingt mega makaber, aber ich bin auch noch dankbar so für die Pause, die wir können einlegen konnten und sich so ein bisschen zurückbesinnen.
Zu sich selber. Ja.
Ja, voll. Und irgendwie, also ich kann nur von mir reden, weil mir hat es einfach auch sehr gut getan.
Ja.
Also
ja.
Er muss sicher so...
Der erste Lockdown. Nicht die erste Paar.
Ja, der erste.
Ja, darum, im ersten Lockdown dann, so ein bisschen zu viel Zeit für mich gegeben. Und dann habe ich mein Essen eben wieder angefangen zu brechen. Mm. Und darum war es schnell so ein bisschen so, well.
That happened.
Nicht ideal.
Genau. Aber darum hat es mich noch mal interessiert, wo viele Leute sagen, ja, so, aber ihnen ist es besser gegangen, sie hat Zeit können nutzen, man hat es schlechter, weniger gut, darum finde ich es so noch spannend, ja. Willst du noch schnell erzählen, wieso, ich glaube, was ich auch spannend finde, ist, so, man kann mega so Sachliches erzählen. Willst du noch erzählen, was du für Gefühl hast in dir innen, so während dieser Zeit?
Ja, ich kann es probieren. Ich finde, je weiter sie weg oder zeitlich davon weggehen, wird es auch schwieriger. Aber es ist ja eigentlich auch eine schöne Sache.
Ja, das kann ich nachvollziehen, ja.
Also, ich habe mich heute noch versucht, daran zurückzuerinnern. Für mich war es, glaube ich, mega eine Zeit von den Extremen gewesen. Mir ist halt die ganze Zeit so ein bisschen dem Fight and Flight. Und das heisst, wenn etwas schön ist, dann ist es mega schön und man ist sehr aufgeregt. Mhm. Wenn aber etwas schlecht ist, dann ist man mega hässig, mega traurig. Und gleichzeitig kommt noch der Aspekt rein. Also, ich habe mir immer unglaublich viel überlegt, was ich jetzt esse. Oder? Also, ist so, du stehst dann auch im Mikro und bist so, ah, soll ich jetzt das essen oder das? Und dann hast du es gegessen und hast das Gefühl, ah, jetzt ist es trotzdem zu viel gewesen. Und dann bist du unglaublich hässig auf dich selber. Dann gehst du aber rennen und dann rennst du aber 100 Meter weiter, als du gedacht hast. Und dann bist du mega stolz auf dich. Also wirklich so immer in diesem Pendelspiel. Genau. Und was ich auch noch weiss, ist, dass ich viel wirklich mega erschöpft war. Und dann gleich nicht mehr schlafen
konnte. Ja.
Ja. Das ist so ganz kurz zusammengefasst, was passiert ist.
Deswegen einfach schon noch krass, das ist immer so das, was mir nicht in den Kopf reingegangen ist, dass ich so, wenn ich einen Moment lang mega wenig gegessen und mega schnell und mega viel Gewicht habe verloren, dass ich dann so gemerkt habe, so, ah, ich mache jetzt nicht mehr. Dann habe ich so gedacht, warum? Ich bin ja jetzt wie, ich mache ja viel mehr Sport und ich bin jetzt ja mega gesund. Warum mache ich jetzt so wenig? Oder? Und dann wie, ich habe manchmal so Mühe, immer noch das so zu verknüpfen. So, mein Körper ist angewiesen auf das, dass ich irgendetwas zu suchen führe, damit ich einen Output haben kann. Also, aber das ist, ich glaube, der Link, der total durcheinander gebracht wird, wenn man irgendwie so etwas Zwanghaftes drin ist.
Ja, und ich glaube also wir leben ja in einer Zeit, wo Essen mega fast eine Religion ist. Mhm. Und dann vergisst man, ich meine, für uns ist Essen wie so ein Handy aufladen. Du würdest ja dein Handy auch nicht 3 Tage aufladen und dann erwarten, dass es noch mega viel Akku hat.
Ja. Gut gesagt. Sehr gut gesagt. Ja. Wir haben noch vorher besprochen wegen dem Gimmer. Wir haben also gefunden, dass wir gleich Gimmer sind. Und dass wir so beide eigentlich vom Gimmer selber, also ich schon eine andere Geschichte von mir, natürlich eine kleine andere Zeitspanne, aber ich hatte eigentlich meine Essstörung hauptsächlich im Gimmer und da auch, es hat jetzt ein bisschen angefangen im Gimmer und wir haben vorher besprochen, was dass eigentlich der Gimmer so gar keine Stützung hat geboten eigentlich. Also wie man hat, wie gewusst, dass es eine Beratung hat, eine Beratungsstelle, aber wie das die gar nicht so präsent war. Oder das auch, ja, das, also primär haben wir das gesehen, so die Institution Gimmer, dass die keine Stützung hat können bieten. Und dann sind wir darauf auf zu sprechen gekommen, dass wir haben gesehen, dass wir selber oder unser Umfeld, unsere KollegInnen, einfach ohne gewusst haben, wie damit umgehen. Also wie so die zwei Komponenten mega fest eigentlich fehlende, also viel Potenzial haben, für sehr ein gutes Umfeld und sehr gute Stütze zu sein, aber das irgendwie das nicht ist gewesen. Mhm. So, ja, und ich glaube, es ist noch spannend, weil ich habe das Gefühl, der Gimmer, dass man dort einfach mega viel Potenzial hat.
Ja, ja, und es gibt also leider einfach viele Leute, was im Gimmer nicht so gut geht. Also es wäre super, wenn man dort wie vielleicht schon darüber geredet hat, wenn es nachher jemandem nicht gut geht, mhm, und schon weiss, was machen. Weil sonst ist man ja selber auch als irgendwie, keine Ahnung, 16, 17-jährige Menschen also dort so, was machen wir jetzt? Ja. Ist deine Idee auch nicht? Okay.
Ja,
ja.
Und es ist wirklich, also ich finde es frappant, wie viel junge Erwachsene es schlecht geht im Gimmer. Also es ist ja wirklich so, für ganz viele Leute, die ich mit ihnen rede, ist das ein mega Schlüsselmoment, die 4 Jahre, wo dann auch ein bisschen entscheiden, so, okay, schafft man es irgendwie daraus raus, schafft man es nicht wirklich daraus raus. Dass dort, ja, wenn man dort etwas, irgendwie eine Struktur schaffen würde, wo das mehr Raum darf einnehmen darf, dass dort ganz viele Leute könnten profitieren davon.
Ich denke, dass man dieses Aim, oder dass man eine psychische Krankheit im Jugendalter entwickelt, das weiss man ja, dass es dann eigentlich am meisten passiert. Ich denke, immer so umgehen, vielleicht vor, also dass es passiert, kann man vielleicht nicht unbedingt verhindern, eventuell. Aber ich habe das Gefühl, dass man einfach früher intervenieren kann, sicher. Und hat einfach, ja, bessere Stütze sein, habe ich das Gefühl.
Weiss man das dir als Ärztin? Sind das irgendwie, sind das so, ist das die Hirnaktivität, die irgendwie einfach mega umgewirbelt wird durch Hormone, wo er so das kann, also so das Alter so mega vulnerabel macht für das? Oder
gehört es einfach ja dazu?
Also es ist sicher multifaktoriell, wie alles in Medizin, ist immer eine gute Antwort.
Ja.
Aber man weiss zum Beispiel, dass jugendliche Hirne extrem wirklich anfällig sind auf zum Beispiel soziale Abweisung. Mhm. Also das ist, oder für jemanden Erwachsenen vielleicht ein bisschen blöd, aber für einen Jugendlichen wirklich der Weltuntergang. Und ich weiss nicht, ob es bei anderen Sachen auch so ist, aber das, mhm, ja.
Also ich habe mal gehört, dass das jugendliche Hirn gleich grosse so Entwicklungsschritte macht wie das 2-jähriges Hirn. So, und sich so hat umgebaut. Ja. Und deswegen ist schon, als wenn man 2-jährige gesehen hat, wie so, wow, du lernst so viel in kurzer Zeit. Und bei jugendlichen Personen hat man ja wie so das Gefühl, so, ah ja, aber es ist schon noch so extrem. Und es ist sicher hormonell. Ich meine, dort machst du ja wirklich, also, peakst du ja mit eigentlich Entwicklung und mit Veränderungen und, mhm, und Sachen. Und ja, Zugehörigkeit ist mega wichtig. Man weiss ja auch, dass Jugendliche viel mehr beeinflusst sind oder wollen zugehörig sein zu Gleichaltrigen und nachher so, also früher und später, eigentlich jünger und älter, schaut man eher auf Vorbilder, die älter sind zum Beispiel, mhm, daher. Also lebt man wie so, ah, du bist jetzt schon weiter eigentlich wie so dort in diesem Berufsfeld oder irgendwie im Leben. Das ist das eher Vorbilder und wenn man jugendlich ist, hat man eher Vorbilder, die gleich alt sind und ist, will man mehr zu den, ja, seinen Peers eigentlich dazugehören. Und das, wie du sagst, macht auch noch Sinn mit der Abweichung, ja, nicht zugehören.
Aber es wäre jetzt zum Beispiel etwas gewesen, was ihr euch hättet gewünscht, von, zum, jetzt mal nur auf die Mitmenschen bezogen, im Gimmer, so als Reaktion auf eure Krankheit?
Also ich glaube, ich hätte es recht cool gefunden, wie eine Lehrperson vielleicht einfach mal hat angesprochen, wenn es sicher eine mega schwierige Situation, mich einfach so fragen, hey, ich habe vielleicht letztes das Gefühl, zeitmanchmal das Gefühl, es geht nicht so gut. Oder mein Bauchgefühl ist ein oft, man kann ja auch mega unspezifisch bleiben. Mhm. Und einfach mal wie so einen Raum geben oder auch so signalisieren, so, hey, wenn etwas wäre, könntest du zu mir kommen. Weil meine, bei mir war jetzt die Heimat alles mega gut gewesen und das Krüsemüsli war vor allem in meinem Kopf. Mhm. Aber es könnte ja sein, dass bei mir die Heimat etwas mega Schlimmes ist und ich dort oder einfach allgemein keine Ansprechperson habe. Und dann wäre es mega cool gewesen. Aber ich verstehe, dass das Hören schwierig ist als Lehrperson, wo man sich ja vielleicht auch distanzieren will. So.
Ja, ich denke auch, ich glaube, was ich wichtig fände, ist, dass man einfach das Thema sowieso im Gimmer besprechen oder einfach in der Schule, wo ich denke, so, auch was andere psychische Krankheiten im Gimmer anbelangt, sicher auch Depressionen oder ja, Panikattacken, so solche so häufige eigentliche Erkrankungen, dass man halt die, wie du besprechen, dass auch ein bisschen Leute wissen, wie darauf reagieren, oder dass man so ein bisschen die Warnsignale, so ein bisschen die Red Flags besser identifizieren kann, dass eben genau vielleicht mal eine Lehrperson etwas würde sagen, oder klar, also bei mir ist es offensichtlich, mir jetzt einfach auch nicht so angesehen, also das ist auch nicht so, also ich spreche mir nicht so darauf an, man hat es vielleicht so ein bisschen gemerkt, aber ich denke so, was, ich kenne wie genug andere Personen in meinem Umfeld, die vielleicht gerne das hätten gehabt, dass mal jemand etwas sagt. Und ich glaube, dass man ein positives Bild schafft, oder nicht ein entstigmatisiertes Bild schafft über solche Probleme, vor allem sicher auch was familiäre Strukturen anbelangt, so dass man auch ein bisschen weiss, wenn daheim irgendein Problem ist, kann ich nicht nur die allerletzte Instanz, wenn es wirklich zu Hause eigentlich schon abgebrannt ist, dann mir erst Hilfe holen, sondern wenn ich finde, so, ah, hier lodert ein kleines Feuerchen im Garten, dass man dort mal schon kann Hilfe holen kann. Und ich glaube, dass Lehrpersonen wirklich auch das ein bisschen kommunizieren, habe ich das Gefühl, so, dass sie wirklich auch sagen, hey, im Fall, ja, dass man so ein bisschen die Kultur wird schaffen würde, um zu sagen, hey, im Fall, wenn es euch nicht so gut geht oder irgendein Problem habt, ihr könnt immer zu uns kommen, habe ich das Gefühl. Also auch Klassenlehrpersonen vielleicht, aber dass man wirklich auch das thematisiert.
Ja, oder einfach mal eine Lektion so, was macht, oder was kann man machen, wenn es einem nicht so gut geht. Ich meine, es gibt mittlerweile mega viele niederschwellige Angebote von Chats, wo man kann schreiben, wenn es einem nicht gut geht, bis zu Videospielen, wo einem so basically so Mental Health Lektionen lehren, also so ein bisschen, was kann ich machen, dass es mir gut geht. Und das wäre ja mega cool, ich meine, es wäre eine Lektion Aufwand, wo einfach jemand einen Code erzählen kann, und dann wüsste man das in Theorie mal. Mhm.
Aber jetzt so von euren Freundinnen und Freunden, in dieser Zeit hättet ihr wie keine andere Reaktion wollen. Und wieso, wenn ich jetzt wie, mit, zum Beispiel, stell mir vor, wir sind irgendwie zusammen zum Mittagessen und ich merke, jemand von euch isst irgendwie mega wenig, so das Essen umschieben. Oder? Also bringt es dort dann etwas so zu sagen, hey, hast du eine Magenverstimmung?
Nein, also ihre Situation nie, finde ich. Nie die Leute darauf ansprechen, finde ich, ist immer, und dann bist du wirklich, also dann stehst du wirklich am Pranger eigentlich. Mhm. Also ich würde immer im Nachhinein, nie beim Essen, Leute auf Essprobleme ansprechen. Wirklich als Grundregel, wo ich, ja, wo sonst bist du wirklich, also sonst redest du dich automatisch raus, weil das ist ja wirklich der absolut vulnerabelste Moment, wo du in deiner ganzen Problematik eigentlich hast. Aber man hat schon gewünscht, dass jemand so kommt und mich so wachschüttelt.
Ja. Ich muss fairerweise nicht sagen, also sagen, dass ich nicht sicher bin, ob es funktioniert hat, aber ich glaube, probieren kann man gern. Ich habe lustigerweise mal fast eine ganze Therapiestunde mit meiner Therapeutin wieder darüber geredet, wie kann man jemanden darauf ansprechen, weil es ist mega schwierig. Du willst ja auch nicht zu jemandem gerne gehen und sagen, so, boah, ich habe das Gefühl, du hast eine Essstörung, ist ja auch überhaupt ein Ding.
Yeah.
Und so das, was man dann am Schluss, oder was sie mir auch so gesagt hat, man kann jemandem immer sagen, man macht sich Sorgen um den Menschen, weil dort kann man sich auch nicht ausreden. Ich kann nicht sagen, du machst dir keine Sorgen um mich.
Das ist eben ganz das Lustige. Zum Beispiel, da kann ich nicht darauf reagieren. Wir haben das gerade letztens haben das wieder gehört, dass sich jemand Sorgen macht um mich. Und bei mir ist das wirklich das absolut Doofste, was man kann sagen kann. Ich kann sagen, so, oh mein Gott, nein, eine Person, die ich gerne habe, sorgt sich jetzt noch um mich. So, ich bin jetzt noch eine Belastung für jemanden in meinem Umfeld, den ich mega gerne habe.
Mhm.
Und er muss ich aber ganz schnell aufhören denken, weil es ist sehr ungesund.
Oh nein, okay.
So, also ich glaube, in gewissen Kontexten macht es total Sinn und ich, es wäre jetzt auch so der erste Satz, den ich danach würde greifen, wenn ich es ansprechen würde. Aber durch das, dass ich weiss, dass es bei mir mega je nachdem anders kann einfahren kann, finde ich es dann gleich auch schwierig.
Ja, mega gut Input, habe ich mir jetzt noch nicht überlegt. Aber ja.
Aber vielleicht hängen fragst du dann dein Verhalten noch ein bisschen mehr als vorher. Also, ja.
Ja, eh. Und wieso? Also, die gesunde Reaktion ist ja dann wie, okay, zu sagen, so, ah, ja, die Sorge sind berechtigt, ich sollte jetzt mal irgendwie jetzt in meinem Fall schauen, wenn ich Stress ein bisschen ab und abkomme, dann wird es besser. Aber so, ich weiss einfach, ich könnte auch anders denken, wenn mir das jemand sagt. So, so die Möglichkeit wäre wie da.
Ja, absolut. Ja. Schwierig. Es wäre jetzt schade gewesen, wenn es wenigstens für etwas mal so
ein
Fix hätte gegeben.
Ja, ich denke, ich soll auch nicht aufgeben. Also, weil so die Person immer wieder fragen oder immer, also wie so auch signalisieren, dass du weit ab bist und du weißt so, hey, etwas ist im Busch, mhm. wir wissen das jetzt, dann kommen wir, also wie so, nicht aufgeben und plötzlich öffnet sich vielleicht ja die Person dann schon.
Ja.
Und nicht erwarten, dass die Personen sich selber öffnen, nämlich.
Mhm.
Das finde ich schwieriger.
Ja, ich würde jetzt wieder so etwas gegenteilig sagen. Ich finde es mega gut, wenn man signalisiert, dass man offen ist. Ich habe aber auch das Gefühl, wenn man relativ persistent ist und auch immer wieder so ein bisschen nachgrübelt, kann so mega dazu führen, dass man die Person wegstößt.
Ja, das sicher. Aber ist so wie nicht grübeln. Grübeln würde ich auch nicht, aber einfach so wie zeigen, ja.
Und was mir zum Beispiel auch oft hilft, jetzt, wenn ich jetzt irgendwie restriktiver messen bin, wieder, dass dann jemand so findet, so, ah, wenn wir jetzt zusammen zu Mittag essen. Oder wenn ich einfach wie so Fixpunkte habe, wo ich so wie, so, ah, ich kann jetzt mit dieser Person essen und am Abend kann ich mit der essen. Dass ich einfach wie nie alleine bin und wie so die Zügel in den Hang habe, um die Entscheidungen zu fällen, so, ah, was wird das jetzt? Das finde ich auch noch hilfreich, glaube ich.
Ja, mega. So ein bisschen sozialer Druck.
Genau.
Hilft ja, meistens. Ja,
das kann man sich auch selber aufbauen. Also man kann sich ja wirklich reinholen.
Ja, ja, ja.
Sich überall einladen.
Ja, nicht genau. Viel alleine essen.
Genau.
Macht immer Sinn.
Ja. Und was man sicher nicht machen sollte, das ist ja manchmal fast einfacher, ist so ein bisschen, man hat doch manchmal den Impuls, dann merkt man, es geht jemandem nicht gut und man weiß nicht, was machen, und dann zieht man sich zurück. Und das ist mega trügerisch, weil dann hat der Mensch ja noch weniger, wo er sich wieder dran haben kann, ausser jetzt vielleicht die Essstörung in dem Fall oder so. Ja. Ich glaube, wenn man das dort wie selber kann handeln kann, kann sagen, hey, schau, es ist eine schwierige Zeit für dich, ist vielleicht auch schwierig für mich, aber ich bleibe da, ist es mega wertvoll.
Ich habe das Gefühl, es ist mega, mega schlimm auch für das Umfeld, wie zu merken, dass Prioritäten jetzt bei dieser betroffenen Person so verschoben sind. Also irgendwie, dass irgendein Zwang einfach so viel Aufmerksamkeit bekommt, obwohl man irgendwie selber das auch, halt auch gerne hätte. Und dort wird der gerade wichtig wäre für die Person, aber offensichtlich ist das jetzt halt gerade wichtiger. Es kann auch mega viel, also ist auch verletzend, aber meistens ist man ja dort ein bisschen in einer anderen Position und kann es besser einordnen. Das ist so ein bisschen die bessere Position, zum drin zu sein. Muss ich sagen.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Wie viel Zeit haben wir schon?
Sorry, das ist die Blick. Über 3-4 Stunden haben wir jetzt.
Ah ja.
Nein, nicht ganz. Wir haben noch 3 Minuten irgendetwas anderes geredet.
Ja, stimmt. Aber ich glaube, also, ich habe gerade keine spezifische Frage mehr. Was ich immer einen spannenden Fakt finde. Was,
ah ja, sag mal deine Facts. Du hast so viele Facts zusammengesammelt. Ja, hallo?
Ja, es ja, geht nicht so viel. Aber was ich immer einen sehr spannenden Fakt finde, den wir mal in Vorlesung auch gelernt haben, ist, also Anorexia, ich kann mir schnell eine kleine Erklärung machen, sonst. Anorexia nervosa ist die klassische Magersucht, die man so in der Gesellschaft kennt. Das haben die wenigsten Leute. Also das ist von den Personen, die eine Essstörung haben, ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll, aber doppelt so viel haben eine Bulimie. Und Bulimie ist der, dass man sein Essen erbricht. Also man hat mit Essattacken und erbricht es dann. Und dann gibt es noch so die drei Haupt, eigentlich so, dann gibt es noch die dritte, die ist Binge Eating Disorder. Und das ist der, dass man eigentlich vor allem einfach Essattacken hat, aber sein Essen noch nicht erbrechen unbedingt. Genau. Aber genau, und dann mein lustiger Fakt finde ich immer so, dass bei Magersucht, ich weiß nicht, ich glaube, das stimmt eigentlich für mich auch nicht, das Gefühl, man will abnehmen. Aber was man primär hat, ist Angst vor Zunehmen.
Ja, mega fest. Mega fest.
Und das finde ich so einen spannenden Gedankengang, wo so, es dreht so die ganze Perspektive von diesem Thema so ein bisschen. Abnehmen ist eigentlich wie, man will sicher dünner sein, man hat immer das Gefühl, man ist überall viel zu dick. So. Aber man hat einfach so unglaublich Angst, dass man noch mehr zunimmt, dass man eigentlich alles konsequent von dem abnimmt. Das finde ich ganz. Es hat mal jemand gesehen und ich fand so, wow, das ist so smart, dass man das so kann sagen kann. Und es macht so Sinn.
Mhm. Ja, mega. Ich habe vorhin nochmal in meinen Tagebüchern gelesen. Vor allem so in den Tagebüchern, wo ich eigentlich schon wieder so ein bisschen aus der Essstörung rausgekommen bin. Und das ist wirklich einer der Sätze, der am meisten kommt. So wie es im Moment ist, ist okay, aber mehr wäre mega blöd.
Mhm.
Und das war für mich dann wirklich auch so ein bisschen ein Dauerzustand, der auch länger geblieben ist, als das immer abnehmen müssen.
Ja, genau, ja.
Aber schon, dass man die Vorstellung hat, dass es gar kein konstantes Gewicht gibt. Oder? Also es gibt ja nur entweder zunehmen oder abnehmen.
Ja, stimmt.
Im Mindset.
Gewicht halten, ja. Oder,
also für mich war es irgendwie recht Gewicht halten. Habe ich so im Kopf.
Okay.
Ja. Aber wahrscheinlich auch mehr so Gewicht halten, weil einfach so, über das wollte ich nicht drüber. Mhm. Und ja, vielleicht so eine Kompromisslösung mehr. Mhm. Aber ja.
Ja, und dann ist noch ein Fakt, den ich hatte, dass so Person, also es war eine Studie, die in der Schweiz war, und sie hat gesagt, also Personen, die in der Schweiz sind, haben einfach eine Lebenszeitprävalenz von 3,5% eine Störung entwickelt. Das heisst, du hast wie die Chance, oder nicht die Chance, du hast deine Chance auf eine Störung.
Wahrscheinlich
sind 3,5%
der aufstellende Fakt vom Tag heute.
Ganz falsche Wortwahl. Nein, genau, die Wahrscheinlichkeit ist 3,5%, dass du eine Essstörung bekommst. Kann man das so sagen? Ich glaube es, ja. Mal. Mhm. Ja. Und denke mir, wahrscheinlich, ich habe das Gefühl, es ist zu wenig. Habe nicht das Gefühl, aber zum Beispiel habe ich mir so überlegt, ob bei mir wahrscheinlich, also würde die Diagnose nicht mal irgendwo stehen. Mhm. Und ich habe die Diagnose, also ich habe sie nie bekommen, also doch, ich habe sie schon bekommen, aber ich glaube nicht, dass irgendwo in der Akte das würde stehen. Darum.
Ja, und so Diagnosekriterien, also ich studiere ja auch Medizin, ich habe das jetzt gerade alles gelernt, für Essstörungen, das fing ich relativ hoch angesetzt, weil es gibt ja, oder ich glaube, da gibt es einfach viele Leute, die nicht so ein cooles Essverhalten haben, die dort halt wie durchgehen. Mhm. Oder eben auch Dunkelziffern. Ich meine, die Binge-Eating-Störung ist etwas, wo viel erst rauskommt, wenn man dann dreimal nachfragt, so, hey, der Idee, wieso das dir so zunehmen tut. Und dann kommt so, ah ja, manchmal.
Ja.
Ja. Dann jetzt mit der Hebum und dann ist sie nur noch.
Das waren meine Facts.
Ja. Nein, Männer haben wir noch gesagt.
Ah ja, Frauen, sie haben viermal so häufige Essstörungen als Männer.
Mhm. Ist aber, glaube ich, im Moment auch im Kommen.
Ja, ja.
Es ist jetzt da, im Trend. Es hat,
ja. Ja, ja, super.
Männer haben jetzt auch Chancen.
Ja. Ja.
Nein, also bei Männern weiß es einfach noch viel weniger.
Ja, und man muss auch sagen, dass es gibt jetzt gibt so ein neues Kategorisierungssystem für Erkrankungen. Und im Alten war aber wie noch drin, gewesen, dass das Kriterium von einer Magersucht war, dass man seine Tage nicht mehr hat. Und das ist ja das Kriterium, das Männer wie nicht können erfüllen können per se. Also da haben wir vielleicht auch so ein bisschen systemische Verzerrung drin.
Genau, ja.
Da hat sich jetzt aber wirklich gar nichts überlegt.
Ja, das ist in Medizin im Fall recht viel. So. Ja. Also,
das stimmt.
Ja, sehr unsinnvoll.
Mhm. Ich glaube noch, also ich noch eine Frage möchte stellen, wie gehst du heute mit Essen um? Oder hast du das Gefühl, du hast ein ziemlich gesundes Verhalten? Oder hast du, merkst du immer wie mehr, dass du ab und zu noch strugglest? Oder was sind deine grössten Struggles zum Beispiel?
Ja, im Moment, also ich habe das Gefühl, es ist ein relativ gesundes Essverhalten, das ich habe. Ich bin sicher mehr so auf der Seite von mir, essen lieber zu viel als zu wenig meistens und wirklich nicht so viel Restriktionen, weil ich das immer wieder so ein bisschen zurückkatapultiert. Ich habe da wie nicht so ein Mass. Ich kann auch nicht sagen, hey, komm, jetzt ist es ein bisschen weniger Süßes, es ist zuerst ein weniger Süßes und dann ein weniger alles. Mhm. Aber ich merke auch, dass es wie immer besser wird. Und das habe ich auch so gemerkt, wo ich wie so ein bisschen probiert habe, aus dem Ganzen rauszukommen. Es hat immer wieder Phasen gegeben, wo ich mich eingeschränkt habe, wo ich zu wenig gegessen habe, aber es sind immer kürzere Phasen geworden und weniger häufig. Und jetzt sind sie halt mega lang auseinander, also irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr. Genau.
Cool.
Ja.
Gut. Ja, ich glaube, wird jemand noch sehr gerne etwas loswerden?
Ich habe das Gefühl, ich trage wirklich nicht herzlich wenig bei heute.
Das ist gleich, das darf man.
Okay. Ja, also weißt du, ich habe auch nichts.
Nein. Eben, also, du bist eigentlich mit deinem Kopf in deiner Lernphase.
Genau, ja. Ich bin einfach nicht so bei Sachen, dass du mir lernst.
Und du hast vielleicht nicht mega viel gesagt, aber das, was du gesagt hast, habe ich mega spannend gefunden.
Ah, thanks.
Ja. Ja, gut. Also, merci vielmals, dass du gekommen bist.
Ja, hat mich mega gefreut, mit euch zu reden. Mega schön.
Das war schön.
Und bis zum nächsten Mal bei Irrsinnig.
Adios.